Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Sangha, liebe Gäste. Herzlich willkommen hier in der Nepal-Pagode. Mein Name ist Madeleine. Ich gehöre zur Gemeinschaft für achtsames Leben. Wir praktizieren nach der Plum Village Dhyana Schule. Unser großer Lehrer heißt Thich Nhat Hanh. Wer von euch, weil wir duzen uns, darf ich das hier auch so? Wer von euch kennt Thich Nhat Hanh nicht? Dann darf ich kurz etwas, bevor ich mit meinem Vortrag anfange, etwas über sein Leben erzählen. Also Thich Nhat Hanh ist Mönch und Zen-Meister, Gelehrter, Poet und unermüdlicher Arbeiter für Menschenrechte und Frieden. Und er ist einer der bekanntesten und meistgeachteten Zen-Meister unserer Erde und unserer Zeit. Und seine Schüler nennen ihn liebevoll Thai, was auf vietnamesisch Lehrer heißt. Er will sich nicht als Meister oder so ansprechen lassen. Er ist Lehrer, wie er sagt. Er wurde 1926 in Vietnam geboren und ist schon mit 16 Jahren ins Kloster eingetreten, um Mönch zu werden. Und während dieses schrecklichen Vietnamkrieges wurde er Mitbegründer der Bewegung des engagierten Buddhismus. Im Saigon der frühen 60er Jahre hat Thich Nhat Hanh die Schule für Jugend- und Sozialarbeit gegründet. Eine Organisation, die versuchte, bombardierte Dörfer wieder aufzubauen, Schulen und medizinische Zentren zu gründen und landwirtschaftliche Koops zu organisieren. Als Thich Nhat Hanh 1966 am Ende einer Friedensmission in den USA und Europa wieder in sein Land zurück wollte, wurde ihm die Einreise verweigert. Und wie das international so üblich ist, muss man auf den Flughafen zurück, wo man in das Flugzeug nach Vietnam eingestiegen ist. Das war Paris. Und da ist er wieder zurückgegangen. Auf mehreren Reisen durch die westliche Welt trat er weiterhin für den Frieden ein. Und 1968 nominierte Martin Luther King ihn für den Friedensnobelpreis. Und Thomas Merton, der bekannte katholische Mönch und Mystiker, schrieb einen Essay mit dem Titel »Nhat Hanh ist mein Bruder«, in dem Thich Nhat Hanhs Friedensbemühungen nachhaltig, in dem er Thais Friedensbemühungen nachhaltig unterstützte. Ja, nun war Thich Nhat Hanh in Frankreich und gründete 1982 Plum Village, eine buddhistische Gemeinschaft, wo er seit dieser Zeit lebt. Dort arbeitete er anfangs weiter, um Boat People, politischen Gefangenen und hungrigen Kindern in Vietnam zu helfen. Und inzwischen ist Plum Village längst ein internationales Retreat-Zentrum mit ca. 200 dort lebenden und praktizierenden Mönchen und Nonnen. Außerdem gibt Thich Nhat Hanh jährlich mehrere Retreats, nicht nur in Europa, sondern auch alle zwei Jahre für mehrere Monate in den USA und immer wieder auch in Asien. Im Moment kann leider Thich Nhat Hanh das nicht, er ist letztes Jahr krank geworden, aber wir haben gute Nachrichten, er ist auf einem guten Weg der Besserung. Und er hat ja auch viele Bücher geschrieben, eine kleine Auswahl haben Sie ja unten auf unserem Büchertisch gesehen. Und er schreibt auch ganz wunderbare Kalligrafien. Und im September 2008 gründete Thich Nhat Hanh das Europäische Institut für angewandten Buddhismus, abgekürzt EIAB, hier in Deutschland, circa eine Stunde von Köln und Bonn entfernt in Waldbröl. Und dort leben 50 Mönche und Nonnen. Die Dharma-Lehrer des Instituts bieten das ganze Jahr über Kurse zu einer großen Anzahl von Themen. Das nächste Retreat, das übersetzt wird auf Deutsch, ist im August. Jetzt wissen Sie, nach welcher Methode wir hier praktizieren. Und Carl Schmid, der Gründer dieser Gemeinschaft für achtsames Leben, lernte Thich Nhat Hanh eben kennen und war sehr begeistert von ihm und hat dann diese Gemeinschaft gegründet, mit der ich seit 1998 meditiere. Ja. Und von vielen Leuten werden wir immer gefragt, was ist eigentlich Meditation, was macht ihr da eigentlich? Und das Schlüsselwort buddhistischer Meditation ist Achtsamkeit. Das deutsche Wort Achtsamkeit ist die Übersetzung eines buddhistischen Fachbegriffs, der im indischen Sanskrit Smriti und im indischen Pali Sati heißt. Der Begriff Smriti und Sati hat die beiden Bedeutungen merken und erinnern. Die erste Bedeutung besagt, achtsam sein oder Achtsamkeit üben bedeutet schlicht zu merken, was wir gerade tun, sagen oder denken. Die meisten Menschen können ab einem bestimmten Alter nicht nur sehen, riechen, hören, schmecken, spüren oder denken. Sie können auch merken, dass sie dies alles tun. Meist sind wir jedoch so identifiziert von dem, was wir tun, sagen und denken, dass wir auf unsere Wahrnehmungen gar nicht achten. Stattdessen halten wir unser unmittelbares Tun und unsere Gedanken für das ganze Leben. Nun, wenn schon, mögen Sie jetzt vielleicht sagen, warum müssen wir merken, was wir tun und was wir denken? Was nützt uns das? Ja, wenn wir nicht merken, dass wir müde sind, dann arbeiten wir vielleicht zu lange. Und wenn wir nicht merken, dass wir satt sind, dann essen wir zu viel. Und wenn wir uns nicht ständig einreden, keine Zeit zu haben, dann glauben wir das. Und wenn wir nicht merken, dass wir selbst mal schlechte Laune haben, glauben wir, all unsere Arbeitskollegen seien mit dem falschen Bein aufgestanden. Und wenn wir nicht merken, dass unsere Nachbarin heute vielleicht einen schlechten Tag hat, nehmen wir ihre Unfreundlichkeit persönlich und sind verletzt. Merken wir jedoch, was mit uns und den anderen geschieht, dann haben wir mehr Raum. Wir können prüfen, ob eine Situation außen und innen so ist, wie sie uns gerade erscheint, oder ob Gedanken, emotionale Muster oder körperliche Beschwerden unseren Blick auf uns und die Welt verzerren. Aber Achtsamkeit schafft Raum. Und in diesem Raum können sich Mut, Vertrauen und Ausdauer entfalten. Also Achtsamkeit bedeutet zunächst zu merken, was geschieht. Wir brauchen nicht sofort alles zu verändern und das können wir auch nicht. Wir können nicht sofort alles merken, was geschieht. Aber immer, wenn wir etwas Neues lernen, fangen wir mit kleinen Schritten an. Ein weiser Mann hat mal den Satz geprägt, auch ein Weg von 1000 Meilen fängt mit kleinen Schritten an. Ein Zen-Mönch wurde einmal nach seiner Meditationspraxis gefragt. Da antwortete er, wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich sitze, dann sitze ich. Und wenn ich stehe, dann stehe ich. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Da lachte der Frager und sagte, aber das ist doch nichts Besonderes, das tun wir doch alle. Oh nein, sagte der Mönch, wenn du sitzt, dann stehst du schon. Und wenn du stehst, bist du schon auf dem Weg. Und die zweite Bedeutung von Sati ist erinnern. Ja, woran wollen wir uns oder sollen wir uns erinnern? Wenn wir gerade auf dem Weg ins Wohnzimmer sind und uns dann am Tisch wiederfinden und nicht mehr wissen, was wir eigentlich hier wollten, dann ist es vorteilhaft, wenn wir uns daran erinnern können, dass wir vielleicht die Zeitung holen wollten. Und wenn wir uns bei der Meditation in Plänen, Gedanken oder Sorgen verlieren, dann ist es vorteilhaft, dies zu merken und zu unserer Übung zurückzukehren. Wir brauchen Achtsamkeit für unser tägliches Tun, für die Meditation, für Gespräche, die wir führen und für die Arbeit, die wir erledigen möchten. Und je achtsamer wir sind, je häufiger wir merken, was wir tun, sagen und denken, und je häufiger wir uns erinnern, was wir eigentlich wollten, desto einfacher wird unser Leben. Dann sind wir präsent und wach und können angemessen handeln und reagieren. Oh, vielen Menschen erscheint es aber anstrengend und lästig, allzu viel über sich und andere nachzudenken. Sie möchten lieber so spontan leben, so wie wir so schön sagen, aus dem Bauch heraus. Dieser Wunsch ist verständlich. Dennoch, wenn wir nicht merken, was wir tun, kann es passieren, dass wir uns lediglich in eingefahrenen Gewohnheiten bewegen. Was wir für spontanes Handeln halten, ist möglicherweise eingefahren und automatisch. Spontanität erwächst nicht daraus, dass wir Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit vermeiden, sondern im Gegenteil. Meditation führt uns in die Tiefe unseres menschlichen Seins. Praktisch gesehen ist Meditation eine Sache, bei der man sich in einer entspannten Körperhaltung auf eine einzige Sache konzentriert. Ich persönlich konzentriere mich auf meinen Atem, wie er ein- und ausströmt, ohne ihn zu manipulieren. Der im Alltag doch meist ruhelose Geist entspannt sich. Denken und Fühlen kommen in Einklang. Störungen von außen wie Geräusche oder Gedanken, die einem dabei durch den Kopf gehen, werden zwar angenommen, aber nicht weiter verfolgt. Für uns Menschen, gerade in der westlichen Welt, ist es oft schwer, solche Dinge zu glauben. Das heißt, wir müssen sie gar nicht glauben, wir sollten sie nur üben. Aber wir wollen einfach Beweise. Nützt Meditation uns überhaupt? Nun haben nach vielen Untersuchungen amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, dass Meditation dabei hilft, die Lebensqualität zu verbessern. 104 Patienten nahmen im Rahmen einer Studie an einem mehrwöchigen Meditationsprogramm teil. Sie litten unter anderem an Schlaf- oder Angststörungen, Asthma oder Krebs. Und das erfreuliche Ergebnis war, die Teilnehmer fühlten sich danach nicht nur körperlich, sondern auch geistig fitter. Das bestätigte die Studienleiterin Diane Reibel vom Thomas Jefferson Universitätskrankenhaus in Philadelphia. Und wer das Meditieren ein weiteres Jahr fortsetzte, berichtete weiterhin von einem gesundheitsfördernden Effekt. Auch die Mönche des Dalai Lama, der Ihnen ja sicher auch bekannt ist, haben sich Untersuchungen unterzogen und die Wissenschaftler kamen zu dem gleichen Ergebnis. Nun, mittlerweile ist auch bei uns in der westlichen Welt Meditation etabliert, da es natürlich jetzt wissenschaftlich nachzuweisen ist. Und ich habe mich sehr gewundert, als der Spiegel in seinem Heft 21/2013 seine Titelgeschichte der Meditation mit all ihren wissenschaftlich dokumentierten Wirkungen für die Gesundheit genannt hat. Und Meditation auf dem Kissen ist eine Vorbereitung für unsere Aktivitäten und nicht uns, um uns vom Leben abzuwenden. Und Thich Nhat Hanh, unser liebevoller und großer Lehrer, sagt, ein meditativer Geist ist still. Es ist nicht die Stille eines ruhigen Abends. Es ist die Stille, in der das Denken mit all seinen Bildern, seinen Worten und Wahrnehmungen vollkommen aufgehört hat. Dieser meditative Geist ist der religiöse Geist, aber Religion, die nichts mit Kirche, Tempeln oder Gesängen zu tun hat. Wenn wir atmen und währenddessen wissen, dass wir atmen, beginnt der unruhige Verstand, sich auf unserem Atemkissen auszuruhen. Ein Gefühl der Ruhe und des Friedens stellt sich ganz natürlich ein. Die grundlegende Praxis der bewussten Atemmeditation soll bewirken, dass unsere Achtsamkeit genährt wird und wir folglich lernen, wie wir die Energie der Achtsamkeit hervorbringen und ihr gestatten, all unser Tun zu durchdringen, werden auf ganz natürliche Weise verstehen, Mitgefühl und eine liebevolle Freundlichkeit in uns erblühen. Nun ist es natürlich schwer, die Achtsamkeit immer aufrecht zu erhalten. Und deshalb ist es ganz gut, wenn wir uns so während unseres Tages so kleine Brücken bauen. Ich kann Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung nur ein paar mal nennen. Das kann man sich sehr, sehr leicht selber machen. Wenn ich morgens aufwache und auf meinen Wecker schaue, sehe ich automatisch diesen Spruch hier. Ich wache auf und lächle. 24 nagelneue Stunden liegen vor mir. Ich will jeden Augenblick des Tages vollkommen bewusst leben und alle Wesen mit Liebe, Güte und Mitgefühl betrachten. Sehr leicht zu machen. Dann arbeite ich auch sehr viel an meinem PC und da habe ich auch zwei, wo mein Blick automatisch mal drauf fallen muss, um etwas innezuhalten. Nimm dir täglich Zeit, still da zu sitzen und zu lauschen. Ein paar Atemzüge, paar bewusste Atemzüge wieder und wir sind wieder bei uns selbst. Oder dieses hier, ich atme ein und entspanne meinen Körper. Ich atme aus und lächle. Ich bin ganz im Jetzt und weiß, dies ist ein wunderbarer Augenblick. Oder wenn ich mit dem Fahrrad fahre, und ich fahre sehr viel Fahrrad, und früher habe ich mich immer geärgert, wenn ich an der roten Ampel halten musste. Das ist völlig verschwunden. ein paar bewusste Atemzüge. Wo bin ich? Wo will ich überhaupt hin? Was mache ich? Bin ich wieder nicht außer mir, sondern wieder bei mir? Und so gibt es so viele Dinge, ob das die Kirchenglocken sind. Ich bin neulich, ich wohne in der Nähe, ganz in der Nähe vom Luitpoldpark, mit jemand spazieren gegangen und auf einmal fingen die Kirchenglocken an zu läuten. Und das ist bei mir schon so eine Gewohnheitsenergie geworden, dass ich bass erstaunt war, dass mein Begleiter weitergesprochen hat. Weil das bedeutet für mich immer, wenn ich die Kirchenglocken dann höre, mal einen Moment inne zu halten. Aber das, wie gesagt, sollen die kleinen Brücken sein, die uns während des Tages erinnern. Das kann man sich auch im Büro auf seinen Schreibtisch stellen oder wie auch immer. Bevor wir jetzt das mal zusammen üben, würde ich die kleine Glocke einladen und wir stehen noch mal kurz auf und schütteln unsere Beine aus und nehmen dann eine ganz, ganz bequeme Sitzhaltung ein. Es soll nichts wehtun. Jeder soll ganz, ganz bequem sitzen und wenn während der stillen Meditation, die wir dann gemeinsam machen, kann man die Sitzhaltung auch, ohne seine Nachbarn zu stören, etwas verändern. Wenn es genug ist, können wir uns auch wieder setzen. Jeder eine bequeme Sitzhaltung gefunden.
Wir haben auch hinten im Eck noch ein paar Kissen, dann haben wir noch Reservekissen und ein zweites Kissen da.
Die nun folgende geführte Meditation bezieht sich auf die Achtsamkeit auf den Atem. Bevor wir damit beginnen, lenken wir unsere Achtsamkeit auf eine korrekte Körperhaltung und die damit verbundene Geisteshaltung. Ich atme ein und weiß, ich habe Gelegenheit zu meditieren. Ich atme aus und bin glücklich zu meditieren. Unsere Haltung sollte entspannt, angenehm und ausgeglichen sein und uns ein Gefühl vermitteln in Würde und Offenheit zu sitzen. Ob wir nun auf einem Stuhl, einem Bänkchen oder Kissen sitzen, sollte der Rücken gerade und die Wirbelsäule wie ein Pfeil gestreckt sein. Dazu wird der obere Teil des Brustkorbes etwas zurückgezogen, während das Becken leicht nach vorne gekippt ist. Das hebt und dehnt den Oberkörper, wodurch der Druck auf die inneren Organe im Bauchraum wie Leber, Darm und Nieren verringert wird. Bei geradem Rücken können die subtilen Energien frei zirkulieren und der Geist wird klar. Der Kopf sollte in Verlängerung der Wirbelsäule aufrecht gehalten werden. Dabei ist das Kinn in der Horizontalen etwas zurückgezogen und drückt dadurch leicht auf den Kehlkopf. Der Nacken wird somit leicht gestreckt. Nun heben wir den Brustkorb leicht an, weiten die Schultern und nehmen sie leicht nach hinten. Die Arme sind entspannt und die Hände liegen entweder auf den Oberschenkeln oder zusammengelegt im Schoß. Das Gesicht ist ebenfalls entspannt, vor allen Dingen Stirn- und Mundpartie, sodass wir ein Halblächeln entstehen lassen können. Die Augen sollen entweder halb geöffnet und der Blick nach unten gerichtet oder geschlossen sein. Wenn wir auf dem Stuhl sitzen, haben unsere Füße einen festen Kontakt zur Unterlage. Im Schneidersitz, in der vollen oder halben Lotushaltung, berühren jeweils Unterschenkel und Knie die Unterlage. Diese Haltung gibt uns ein Gefühl von Stabilität und Geerdetsein. Und so vorbereitet, lenken wir nun unsere Achtsamkeit auf die drei Klänge der Glocke. Und zwar hören wir von Anfang, Mitte bis Ende der drei Glockentöne. In dieser aufrechten Haltung nehmen wir uns etwas Zeit, uns in die Meditation hineinzufinden. Zunächst lenken wir unsere Achtsamkeit auf die Außengeräusche. Nehmen Sie ganz bewusst wahr. Langsam lassen wir sie los und nehmen Kontakt mit der Energie des Raumes auf, in dem wir uns befinden. Wir spüren den Kontakt mit der Unterlage. Spüren den Kontakt der Kleidung mit der Haut. Für die nächsten 20 Minuten geben wir uns die Erlaubnis, ganz bei uns zu sein. Es ist für alles gesorgt. Niemand wird uns stören. Nichts wird von uns verlangt. So können wir ganz beruhigt alle gedanklichen Aktivitäten loslassen, wie Wünsche, Pläne, Gedanken an Unerledigtes, Erinnerungen, Befürchtungen, Widerstände und Sorgen. Wir lassen alles haften los, ebenso alles ablehnen und verweilen in Gleichmut. Wir erlauben unserem Geist, sich zu entspannen und sich in seinem natürlichen Zustand niederzulassen. Nun bringen wir unser Gewahrsein wieder auf den Atem. Wir verfolgen dessen stetes, natürliches Ein- und Ausströmen, ohne ihn in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Wir setzen weder Körper noch Geist unter Druck, sondern bleiben vollkommen entspannt und sind einfach des Ein- und Ausströmen des Atems gewahr, ohne anderen Gedanken zu folgen. Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. Wenn ein Gedanke auftaucht, kommen wir ganz sanft und liebevoll zu unserem Gewahrsein des Atems zurück, ohne dies zu bewerten oder zu beurteilen. In wenigen Augenblicken werden wir wieder dem Klang der Glocke lauschen und sie mit unserem Atem begleiten. Und zwar zu Beginn, in der Mitte und zu Ende. Ganz wach, ganz achtsam, ganz gegenwärtig. Dieser Klang der kleinen Glocke bedeutet, dass wir unsere Beine ausstrecken können, sie massieren können. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne, vielleicht für die noch nicht so geübten Meditierenden, sagen, wie es euch ging in dieser Meditation, oder wenn ihr sonst irgendeine Frage an uns habt, könnt ihr das gerne jetzt tun. Keine Fragen? Gar nichts? Wer meditiert denn regelmäßig? Ah ja, scheinen alles Geübte zu sein. Thich Nhat Hanh und auch in der Meditation hört man ja immer, dass wir ein leichtes Lächeln auf unserem Gesicht entstehen lassen sollen. Und ich habe etwas ganz Wunderbares gefunden, das ich gerne mit euch teilen würde. Und das heißt, der Wert eines Lächelns. Das Anmutigste auf dieser ganzen Welt ist ein Lächeln. Es kostet nichts, doch erreicht es viel. Es bereichert diejenigen, die es bekommen, ohne dabei jene zu verarmen, die es geben. Es kommt unerwartet, blitzschnell, und die Erinnerung kann ewig bleiben. Und niemand ist so reich, dass er ohne es auskommen könnte, und niemand so arm, dass er nicht von dieser Wohltat bereichert würde. Es erschafft und strahlt Freude und Glück aus in den Herzen von alt und jung, zu Hause und am Arbeitsplatz. Seine Wahrzeichen sind Loyalität, Freundschaft und Liebe. Es ist Erholung für die Erschöpften, Sonnenschein für die Traurigen, der Sonnenaufgang erneuter Hoffnung für die Entmutigten und Stärkungsmittel für den sorgenvollen Geist. Und doch, genau wie echte Liebe, kann es nicht erbettelt, ausgeliehen, gekauft oder gestohlen werden. Und sein wahrer Wert liegt in der Tatsache, dass es niemandem etwas Gutes tut, solange es nicht weggegeben wird. Ein Geschenk an die Menschheit, wertvoller als Gold. Und wenn andere aufgrund ihrer täglichen Mühen so müde sind, um dir ein Lächeln zu schenken, dann schenke einfach du ihnen eines. Denn niemand braucht dieses kostbare Geschenk mehr als die, die kein Lächeln mehr haben, um es zu verschenken. Gibt es sonst noch Fragen, Wünsche, etwas, was ihr mit uns teilen möchtet? Dann lade ich die kleine Glocke ein, dann stehen wir auf, schenken uns nochmal eine wunderschöne Lotusblüte und dieses wunderschöne Lächeln, von dem wir gerade gehört haben. Und wer möchte, 20.15 Uhr machen wir in dem schönen Westpark noch eine Gehmeditation. Das ist auch eine wunderschöne Übung, dazu sage ich nachher noch ein bisschen etwas, bevor wir gehen. Manchmal sind wir ein bisschen zu unruhig, um auf unserem Kissen wirklich Ruhe zu finden. Dann ist so eine Gehmeditation etwas ganz Wertvolles. Und dann schenken wir auch noch dem Buddha, diesem Bildnis eines erwachten und erleuchteten Menschen, auch noch eine schöne Lotusblüte.